da vorher Danke sagen und ich habe wieder Gänsehaut, aber da werden Sie später mehr dazu erfahren. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Christus spricht, Apostel Paulus spricht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Mit diesem Wort aus dem 2. Korintherbrief grüße ich Sie, liebe Gemeinde, heute am Sonntag Jubilate, jauchzet Gott alle Lande. Und ich begrüße euch, liebe Kinder, mit euren Mitarbeiterinnen zum Kindergottesdienst sehr herzlich. Jauchzet Gott alle Lande, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Christus hat uns Gottes Liebe offenbart, durch diese Liebe können wir als neue Menschen leben. Darum Lob singt zur Ehre seines Namens, rühmt ihn in seiner großen Herrlichkeit. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Wir verabschieden unsere Kinder zum Kindergottesdienst und auch euch Gottes Segen. Folgendes darf ich der Gemeinde bekannt geben. Ich darf danken für Gaben und Einlagen. Klingelbeutel vergangenen Sonntag 100 Euro, Kollekte, Übersetzung und Weitergabe der Bibel 66 Euro. Einlagen im Kindergottesdienst 6 Euro. Bei der Taufe Helena Linzenmeier vergangenen Sonntag Kollekte 37 Euro, Spende für die Orden 100 Euro, Spende zur freien Vergnügung 110 Euro. Und ferner noch eine Spende für die Tagespflege in Höhe von 20 Euro. Herr, wir danken dir für die Gaben, segne du Geberinnen und Geber und die Verwendung der Gaben. Amen. Heute um 11 Uhr wird erneut ein Taufgottesdienst gefeiert. Hier in St. Peter und Paul Kirche empfängt Carlotta Mehrlein die Taufe, Tochter von Carina und Karl Mehrlein aus Dittenheim. Herr, wir bitten dich für dieses Kind, das nachher in der Taufe sichtbar zu deinem Kind und Erben. Schenke es, dass es alles verstehen kann, was Jesus Christus für uns getan hat. Lehre es halten, was er uns befohlen hat und gib, dass es mit uns zum ewigen Leben gelange. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Am kommenden Samstag, den 27. April, wird hier in der Kirche St. Peter und Paul ein Traugottesdienst gefeiert. Die Uhrzeit hat sie nicht reingeschrieben, meine Sekretärin, aber ich darf es doch sagen, oder? 12.30 Uhr, richtig? Bitte 12 Uhr? 13 Uhr jetzt, aha, vielleicht lassen Sie es jetzt hier. 13 Uhr, alles klar. Kirchlich getraut werden Colin Fritzke und Jasmin Schmoll aus Dittenheim. Herr, wir bitten dich für das Paar, das sich mit Bund des Lebens vor deinem Altar versprechen wird. Gib, dass sie ihre Ehe in deinem Namen beginnen, nach deinem Willen führen und ihn auch dereinst beenden. Alles lass in Liebe geschehen. Und Jesus hat alles für uns in Liebe geschehen lassen. So können wir einander trauen auf die Liebe des Partners, der Partnerin. Gib, dass das diese Liebe warm bleibt, solange wir leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Am kommenden Sonntag Kantate lade ich dann herzlich ein zum Bläsergottesdienst um 9.30 Uhr. Zeitgleich wird auch Kindergottesdienst gefeiert. Im Anschluss an den Bläsergottesdienst wird auf dem Friedhof Dittenheim das neue Urnengräberfeld eingesegnet. In Winsfeld beginnt am kommenden Sonntag der Gottesdienst mit Lektorgang um 10 Uhr. Die Taufe empfing am vergangenen Sonntag Helena Linzenmeier, Tochter von Andreas Linzenmeier und Silvia Obenstädter aus Wangen im Allgäu. Herr, du hast dieses Mädchen in der Taufe gerufen und hast sie zur Christin bestimmt, gesalbt von Jesus Christus durch die heilige Taufe. Wir bitten dich, lass dieses Mädchen heranwachsen in eine Welt, die es noch meint, in der sie noch sauberes Wasser trinken kann und saubere Luft atmen kann. Gib, dass wir alles tun, um diese Erde unseren Kindern und Kindeskindern zu erhalten. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Am morgigen Montag trifft sich der Frauenkreis in BMH um 14 Uhr und um 17 Uhr kommen dann ebenfalls in BMH Jungschar Kinder der 1. und 4. Klasse bis 4. Klasse und Sinus 5 bis 7 zusammen. Und der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Thank you.
Wir sind zusammengekommen, um miteinander Gott zu jubeln und zu jauchzen, zu beten, zu hören, zu reden und miteinander zu singen. Vor Gott erkennen wir, dass wir gesündigt waren mit Gedanken, Worten und Werken. Aus eigener Kraft können wir nicht frei werden. Darum sehen wir auf Jesus Christus und sprechen: Gott sei mir Sünder.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag finden wir bei Johannes im 15. Kapitel. Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Soweit diese Worte der Heiligen Schrift. Der Herr segne sie an uns alle.
Halleluja, Halleluja.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herr. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Amen. Herr, wir bitten dich, segne du Reden und Hören an einen jeden von uns. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen Sieger sehen. Dieser Schlachtruf erklingt oft von den Fantribünen der Fußballstadien. Wir wollen Sieger sehen. Diese Erwartung setzt auch Politikerinnen und Politiker gewaltig unter Druck. Das ist wohl so. Wir alle lassen uns zu gern begeistern von siegreichen Menschen. Und wir streben doch auch selbst nach Siegen und Erfolgen. Denn Siege und Erfolge sind verbunden mit erkennbaren Außenwirkungen. Es erscheint nur logisch zu sein, Sieg und Erfolg sind der Lohn, wenn Menschen sich sichtbar hervorheben, wenn Menschen sich nach außen in der Öffentlichkeit als besonders kenntnisreich, besonders begabt oder besonders durchsetzungsfähig erweisen. Was gut ist, das muss sichtbar sein, für uns und für andere. Was nicht sichtbar wird, das ist einfach nicht gut genug, um erfolgreich zu sein. Diese Logik des sichtbaren Erfolges ist nicht erst ein Produkt unserer modernen Mediengesellschaft. Ganz offensichtlich faszinierte sie die Menschen genauso schon vor 2000 Jahren. So auch in der jungen Christengemeinde von Korinth. Der Apostel Paulus aber sah darin einen Widerspruch zu der Lebensperspektive, die Jesus Christus Menschen vermittelt. Deshalb schrieb er einen Gegentext gegen die Logik des sichtbaren Erfolges. Ja, Paulus singt gleichsam in dem Predigttext für diesen heutigen Sonntag Jubilade ein Loblied auf das Unsichtbare. Ich lese die Verse 14 bis 18 aus dem 4. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die Gnade durch viele wachse und so die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Liebe Gemeinde, wir werden nicht müde. Ein trotziger Satz ist das. Für sich genommen klingt er ein wenig nach einer Mischung zur Durchhalteparole und Kampfansage. Wir werden nicht müde, darauf hinzuweisen, dass so ähnlich fangen manche Protestnoten an. Sie zielen auf Selbstvergewisserung und wollen doch ein, oft auch nur ohnmächtiges Signal geben. Mit uns ist weiter zu rechnen, mag die Sache auch ausweglos sein. Wir werden nicht müde werden. Wir feiern heute den Sonntag Jubilate. 3 Wochen nach Ostern heißt es, jauchzet Gott alle Lande. Und wir sind eingeladen, in diesen österlichen Jubel einzustimmen, vorbehaltlos, endlich einmal ohne angezogene Handbremse, mit Leib und Seele. Der Jubel aber, den Paulus uns an diesem Sonntag Jubilate anzubieten hat, ist eher verhaltener Art, wenn es überhaupt ein Jubel ist. Denn da springt keiner mit beiden Beinen in die Höhe und reißt die Arme in die Luft, wie im Fußballstadion, wenn der Ball im Tornetz zappelt. Eher ist es, als ob dem Apostel versteckte Gewichte an den Füßen kleben und er eben nur noch den Kopf recken kann, um trotzig seinen Widersachern entgegenzuhalten. Wir geben nicht auf. Doch immerhin, das kann er und das tut er. Den Kopf reckt er nach oben. Zum Himmel streckt er sich, obwohl vieles ihn zu Boden drücken will. Sicher, das ist eine große Kraftanstrengung und es braucht dabei andere Gewissheiten und Kräfte als die, die vor unseren Augen liegen. Für Paulus ist das der Blick in die Weite der Zeit, in das Morgen Gottes, das am Ostermorgen seinen Anfang genommen hat. Von Ostern her hat alle Trübsal, alle Beschwernis, seine Grenze, sein Maß, es hat seine Zeit, so sagt sich der Apostel. Und über uns ist schon das, was unsere Lebenswaage nach unten drückt. Aber das bleibt nicht ewig. Deshalb nicht Kopf hoch, es wird schon wieder, sondern streckt den Kopf nach oben. Denn da ist ein Gegengewicht, das liegt zwar noch nicht auf der Waagschale deines Lebens, aber es wird schon gefertigt und es ist für deine Lebenswaage bestimmt. Wörtlich, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen aufgepasst gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Wir werden nicht müde, liebe Gemeinde. nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie ein Vogel die Hand hinhalten. Hilde Domin trifft jetzt bei mir Paulus. Leise Lyrik begegnet apostolischer Kampfansage. Ein seltsames Aufeinandertreffen. Und dennoch greifen sie ineinander, verweben Sichtbares und Unsichtbares, denn beides liegt beieinander. Das Wunder im Vogel und der Vogel im Wunder, der Innere im äußeren Menschen, der Äußere im inneren Menschen. Nicht jetzt ist das Sichtbare und später kommt das Unsichtbare. Für Paulus gibt es da keine Abfolge, kein Nacheinander. Er ist kein Jenseitsvertröster. Im Hier, im Jetzt ist für ihn beides wirklich und greifbar. Tag für Tag, am eigenen Leib, so sagt er, kann man's doch spüren. In allem Verfall ist etwas, das wird neu. Nimm es doch wahr, lass dich doch darauf ein. Ich sage, ein apostolischer Optimismus ist das, den Paulus scheinbar mit letzter Kraft hier hochhält. Ein Optimismus des Glaubens, nicht des Schauens, der daran festhält, am Ende, ganz am Ende, wird die Rechnung nicht ohne Gott gemacht. Denn wir wissen, dass er, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Unsere Trübsal aber, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen, noch einmal aufgepasst, die wichtige Herrlichkeit. Ein schöner Text und ein schöner Trost und ein schönes Bild, die wichtige Herrlichkeit. Das Schwergewicht Leben in ausgezehrter, in dürrer Zeit mit den heutigen entsprechenden Schönheitsidealen atmet dieses Bild zugleich subversiv wohltuend. Stellen wir uns doch nur vor, da sitzen der Tod und das Leben auf einer Wippe. Noch hat der Tod sich breit gemacht mit seiner düsteren Last und lässt grinsend das Leben in der Luft zappen. Doch plötzlich wird das Leben von oben her schwerer und schwerer und schwerer und lässt sich mit seinem ganzen, nun nahezu barocken Schwergewicht auf die Wippe fallen und der dürre Tod wird durch die Luft geschleudert und dann sitzt er irgendwo am Boden und reibt sich ungläubig den Staub aus den Augen. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig, so wieder der Apostel. Ich weiß natürlich, das ist eine verwegene Hoffnung, die Paulus hier in Worte gleitet. Eine Hoffnung gegen den Augenschein. Ob sie sich gegen die Ermüdungen und Beschwernisse unserer Tage durchzusetzen vermag? Angesichts all der Fragen und Probleme und Lasten und Kriege und dieser Zeit. Der Apostel Paulus hat ja nur wenig in der Hand. Er klammert sich fest an der Geschichte des einen, der in den Tod ging und den Tod nicht festhalten konnte. Denn wir wissen, dass er, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns auferwecken wird. Und diese österliche Hoffnung dekliniert er jetzt für seinen Alltag im Leben durch. Oder besser, er lässt es ganz allein für sich gelten. Er lässt sich da hineinreichen, diese Botschaft in sein Leben und stellt sich mit seinen müden Knochen mitten hinein in das österliche Sonnenlicht. Das Bild vom inneren Menschen, der sich Tag für Tag erneuert, ist dabei bereits eine Art Vorgriff oder Vorausschau auf das, was Auferstehung meint. Fortsetzung folgt, Fortsetzung folgt. Gewiss, das Schwergewicht Leben, hat den Platz auf der Wippe so noch nicht eingenommen. Doch steht da schon heute einer auf und Tag für Tag dann neu. Da lacht schon das Leben dem Tod nun jeden Morgen fröhlich oder auch trotzig und immer ein bisschen mehr ins Angesicht, obwohl es weiß, noch gibt sich der Tod nicht geschlagen. Da wirken wir Christenmenschen mit all den kleinen Aufständen gegen den Tod, auch wenn noch so düstere Schlagzeilen unsere Welt regieren. Und da werden trotzdem auch in unseren Gemeinden Menschen nicht müde, sondern halten dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hin. Paulus will uns lehren, das Unsichtbare wertzuschätzen, Paulus unterscheidet in der Tradition der hellenistischen Philosophie die äußeren von den inneren Menschen und interpretiert aber beides aus seinem Glauben heraus. Der innere Mensch, die ist diejenige Dimension des Fühlens und Denkens, die sich an Gott orientiert und jetzt offen ist für Erfahrungen, schon für das kommende Reich, welches werden wird. Und wer schon einmal den Geschmack von der ausstehenden und zustehenden Gerechtigkeit auf der Zunge hatte, der wird schon jetzt danach hungern und dürsten. Diese Zukunftserwartungen sollen die Haltung der Menschen in der Gegenwart bestimmen. So werden wir sensibilisiert für eine Wahrnehmung, die nicht nach dem Augenschein urteilt, sondern die eben gerade dagegen eine innere Logik bereithält. Denn Paulus selber leidet ja unter der Diskrepanz von äußerer Unansehnlichkeit und Schwäche und der inneren Kraft und den inneren Strahlen auf der anderen Seite. Ganz nüchtern sieht er seine Situation. Ihn quälen chronische Schmerzen und dazu mehren sich die Anzeichen seines alternden Körpers. Gemeindeglieder in Korinth zweifeln deshalb an seiner Kompetenz. Paulus aber weiß, dass dieser Weg des äußerlichen Verfalls der Weg aller Menschen ist. Paulus weiß aber auch, dass das eigene Selbstwertgefühl oft im Widerspruch steht zu der Außenwirkung von Mitmenschen. Selbst wenn diese Mitmenschen Glaubensgeschwister oder Parteifreunde sind, Paulus ist getragen von der Gewissheit aus der Perspektive Gottes, aber ist der Unterschied zwischen inneren und äußeren Menschen aufgehoben. Wir kennen es schon aus dem Alten Testament. Samuel, im 1. Samuel-Buch heißt es, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und wir können Anteil bekommen an dieser gewichtigen Herrlichkeit. Ich will es jetzt noch einmal ganz anders sagen. Und die Katrin hat es ja schon mit dem Eingangsstück heute vorbereitet. Manche kennen das jetzt schon, was ich gesagt habe. Aber das ist mir selber so wichtig, dass man das immer wieder sagen kann. Olympische Spiele Paris 1924. Also im Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris werden es dann genau vor 100 Jahren sein. Einer der Höhepunkte sollte der 100-Meter-Lauf der Männer werden. Wer ist der schnellste Mann der Welt? Auch heute noch ist der 100-Meter-Lauf jedes Mal das Top-Ereignis Olympischer Spiele. 1924 konzentrierte sich das Interesse von Presse und Rundfunk, Fernsehen gab es ja noch nicht, vor allem auf zwei Läufer aus Großbritannien. Auf der einen Seite der ehrgeizige Harold Abrahams, der sich und anderen beweisen wollte, dass er der Beste ist. Abrahams engagierte deshalb extra einen professionellen Trainer, Sam Musambini, der an seiner Lauftechnik arbeitete. Für diese Maßnahme wurde er von seiner Universitätsleitung von Cambridge kritisiert. Es sei unehrenhaft, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Damals war das noch so. Zu seiner Verteidigung aber will ich gleich sagen, der Sprinter Abrahams ist Jude gewesen und wurde damals auch in England an seiner Universität, der University of Cambridge, aufgrund von Antisemitismus diskriminiert. Dagegen wollte er ankämpfen, indem er in seiner Spezialdisziplin im 100-Meter-Lauf die Goldmedaille gewinnt. Der zweite Athlet ist der tiefgläubige schottische Christ Eric Little gewesen, der seine Kindheit als Sohn eines Missionars-Ehepaars in China verbracht hatte. Little studierte an der Universität Edinburgh Wissenschaftstheorie. Für die Universitätsmannschaft lief er Sprintrennen und spielte Rugby. Harold Abrahams und Eric Little, zwei ganz unterschiedliche Menschen, standen sich 1924 gegenüber. Die Spiele beginnen, beide qualifizieren sich erwartungsgemäß für den Zwischenlauf und den Endlauf. Doch dann sagt Eric Little seine Teilnahme zum Finale ab. Warum? Weil die Verantwortlichen den Endlauf auf den Sonntagvormittag gelegt haben, auf die Zeit, in der Eric Little immer den Gottesdienst besucht. Alle versuchen, Eric zu überreden. Es ist doch nur einmal Olympische Spiele, Gottesdienst ist jeden Sonntag. Aber Little hat sich entschieden, wenn es um den Zusammenstoß zwischen Gottes Gebot und sportlicher Pflicht kommt, dann hat Gott immer Vorrang, das Unsichtbare vor dem Sichtbaren, dann ist er zu keinem Kompromiss bereit, nicht einmal bei den Olympischen Spielen. Weltfremd, gesetzlich, unsportlich, undankbar, so lauteten damals die Vorwürfe, so würden sie wohl heute genauso lauten. Während Eric Little einige Kilometer vom Olympiastadion entfernt mit einer kleinen Gemeinde Gottesdienst feiert, läuft Harold Abrahams unangefochten zum Ziel seiner Träume. Olympisches Gold, ganz oben auf dem Treppchen, erlebt er die Stunde des Siegers. Einige Tage danach an einem Werktag geht Eric Little, damit er nicht umsonst in Paris war, doch noch an den Start. Seine Mannschaft und die Funktionäre haben ihn für die 400-Meter-Strecke nachnominiert. Dafür hat er nie trainiert. Favoriten waren andere. Sein Teamkollege Lord Lindsay überlässt ihm dafür seinen Startplatz. Sowohl die Vorläufe als auch das Finale finden jeweils an einem Wochentag statt. Eric Little erreicht das Finale. Der Startschuss erfolgt, Eric geht das Rennen schnell an, so als ob er nur 100 Meter zu laufen hätte. Und er hält das Tempo. Aufregung im Stadion. Woher nimmt er die Mann die Kraft? Einer der Hauptfavoriten stürzt auf dem dritten Platz liegen, kurz vor dem Zieleinlauf. Und Eric Little gewinnt überraschend über 400 Meter die Goldmedaille. Niemand hätte damit gerechnet. Ganz oben auf dem Treppchen erlebt auch er die große Stunde des Siegers. Für Eric ist das nicht seine Stunde, sondern die Stunde seines Herrn. Der Herr, zu dem er sich einige Tage vorher unter Kopfschütteln der Welt bekannt hat, hat ihn nicht hängen lassen. So wird er später sagen. Einige, wahrscheinlich nur wenige, werden damals im Stadion und bei der Zeitungslektüre und am Rundfunkempfänger begriffen haben, welche Stunde des Siegers es war. Die Stunde des Siegers, eigentlich im Englischen Chariots of Fire, feuriger Wagen, ganz nach dem zweiten Königebuch, Kapitel 2, Vers 11. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Unter diesem Titel wurde jene Geschichte dieser zweier Sportler 1981 verfilmt. Im Abspann des Filmes erfährt man dann, der Zuschauer, Harold Abraham starb viele Jahrzehnte später als alter Mann, sein Name vergessen, nur noch in alten Siegerlisten festgehalten. Eric Little ging zwei Jahre nach seinem spektakulären Sieg als Missionar nach China, um den Sieger Jesus Christus zu verkünden. Im Zweiten Weltkrieg kam er in ein japanisches Internierungslager. Er starb dort im besten Alter an einem Hirntumor. Aber in Schottland, in Edinburgh, erinnert das Eric Little Center, größer als Neuledesau, ein riesiges Missionszentrum, nach wie vor an diesen Mann. Warum ich das alles erzähle, das kommt jetzt. 1982 erhielt Chariots of Fire 4 Oscars in den Kategorien bester Film, bestes Originaldrehbuch, beste Kostüme und beste Filmmusik, komponiert von Vangelis, der erste Synthesizer-Filmkracher, den es da gegeben hat, und Oscar-Gewinner. Vangelis ist vor zwei Jahren gestorben. Diese Musik begleitet mich und hat mich nie wieder losgelassen. Die Katrin hat sie ja vorhin schon gespielt. Sie war das Eröffnungsthema der Olympischen Sommerspiele 2012 in London gewesen und ist seit damals, seit meiner erneuten Erkrankung, meine Hymne geworden. Manche unter Ihnen wissen es längst. Am 1. Juli hatten wir noch den Kurpark-Gottesdienst in Treuchtlingen gefeiert und mir ging es schlecht. Vielleicht hatte das sich auch im Wetter niedergeschlagen, denn mitten im Gottesdienst mussten wir uns wegen Regens in den Pavillon drängen. Aber Regen bei Außenveranstaltungen gehört seit 40 Jahren bei mir irgendwie dazu. Am nächsten Tag begab ich mich schleunigst ins Krankenhaus und kam sofort auf Intensiv. Mitte Juli wurde ich dann wieder entlassen, aber ein Erfolg der Maßnahmen blieb für lange Zeit aus. So konnte ich aber Ende Juli, Anfang August die Olympischen Sommerspiele im Fernsehen mitverfolgen und das Musikthema der Eröffnungsfeier Chariots of Fire hat mich nie wieder losgelassen. Dann im Februar 2013 beim nächsten Herzkatheter legte man mir seitens der Ärzte nahe, wenn nicht schon getan, meine Angelegenheiten zu regeln. Ich habe gebetet im Namen Jesu und ich habe dann auch eine Zeit nicht mehr gebetet. Viele andere haben für mich gebetet. Irgendwann war nur noch in mir der Satz, lieber Gott, mach's mit mir, wie du willst. Nur die Hymne Chariots of Fire, die war ständig in mir. Ich summte sie, klar, ich schaff das. Ich summte sie, wenn ich mich niederlegte, pfiff sie mir schlecht und recht, wenn ich morgens aufstand. Sogar als der Bischof mich besuchte, summte ich plötzlich vor mich diese Melodie hin. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich musste lernen. Es gibt auch für mich nur die zwei Möglichkeiten, wie die bei den beiden Sportlern. Entweder lebe ich mein Leben, verwirkliche noch, so gut es ging, meine letzten Pläne mit meinem vergänglichen Körper, oder ich lebe sein Leben, das er für mich geplant hat. Lebe im Innern neu nach seinem Willen und will tun, was ihm gefällt. Und mit diesen Themen frage ich jetzt einen jeden von Ihnen, streben wir nur die kleinen Siege an, zeitlich begrenzt im Leben, eigentlich besser als die anderen, oder geben wir uns damit zufrieden, wenigstens so gut zu sein wie die anderen? Oder jagen wir dem großen Ziel nach, wie Paulus dann im Philipperbrief ausgedrückt hat? Auch in der Niederlage, auch im Leid, auch in der Angst, auch wenn uns liebe Menschen entrissen werden. Ich sage heute im Namen des Siegers, mit dem Evangelium können wir den Vater bitten. Und er wird uns geben, was wir brauchen. Denn wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Die Stunde des Siegers, des wirklichen Siegers, schlägt nicht im Olympiastadion. Sie schlägt vielleicht heute Morgen hier im Gottesdienst. Und ich weiß auch um die Stunden und Tage auf der Intensivstation. Ja, die Stunde des Siegers kann auch in der schlimmsten Stunde schlagen, in der dir alles zerbricht, in Scheitern, im Versagen, in dem, wo einem erdrückende Schuld bewusst wird. Zum Schluss denke ich noch einmal an den Sportler Eric Little. Die Tage vor der Absage des 100-Meter-Laufs bis zum 400-Meter-Erfolg waren sicher hart. Vorwürfe, Erschimpfungen, Enttäuschung. Vielleicht hat er auch Selbstzweifel an seiner Entscheidung gehabt. Aber heute an Jubilade noch einmal. Aus der Perspektive Gottes ist der Unterschied zwischen dem inneren und äußeren Mensch schon längst aufgehoben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So heißt der Spruch von Jubilate. Lassen wir also unseren inneren Menschen Tag für Tag von Gott erneuern. Denn wenn wir Gottes unsichtbare kommende Welt inmitten unserer sichtbaren vergänglichen Menschenwelt entdecken, wird Zuversicht unser Leben bestimmen, werden wir Hoffnung ausstrahlen und diese Hoffnung wird unsere Welt verändern. Oder noch einmal mit Hilde Domi: Wir werden nicht müde, sondern halten weiter dem Wunder leise, wie ein Vogel die Hand hebt. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
unser Schöpfer, du hast uns in Jesus Christus Heil und neues Leben geschenkt. Durch ihn bitten wir dich, bleibe in uns und lass uns in dir bleiben, dass wir nach deinen Worten leben. Bleibe in uns und schenke uns Kraft zum Glauben, dass wir im Vertrauen auf dich unseren Weg gehen. Bleibe in uns und erfülle uns mit deiner Liebe, dass wir deine Schöpfung bewahren und Werkzeuge deines Friedens sind. Bleibe bei den Einsamen, Kranken und Traurigen und beschenke sie mit Zeichen deiner Nähe und Hilfe. Bleibe bei uns auch im Sterben und nimm uns auf in dein Reich. Gütiger Gott, durch Christus bleiben wir mit dir verbunden in der Kraft des Heiligen Geistes. Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geist.
Geht hin mit Frieden des Herrn. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Einen gesegneten Sonntag auf Wiedersehen.